Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und Volkmar, wir sitzen mal wieder zusammen.
Oh, seit langem, ja. Moin, tatsächlich. Das ist ja Jahre her.
Ja, wir haben unsere Hörerschaft durch das Red Hat Summit durchgeführt, waren dann auf der DevOps-Konferenz Nähe Frankfurt und jetzt sitzen wir schon wieder zusammen, aber es ist gar keine Konferenz.
Nee, nicht so richtig.
Aber irgendwie könnte ich mich daran gewöhnen, dass wir zusammensitzen.
Das macht mehr Spaß. Das ist schon ganz schön, wenn man sich mal in die Augen schaut, ne?
Folg mal, wir haben heute ein Thema mitgebracht.
Ja.
Was ist das?
Software Supply Chain.
Und weil du gerade so viel überlegen musstest, was dann überhaupt das Thema ist, daraus kann man dann schon merken, wir sind vielleicht nicht ganz up-to-date, nicht hundertprozentig mit dabei. Wir verstehen vielleicht auch die Buzzwords noch nicht so 100% komplett. Deswegen haben wir uns Verstärkung mit reingebracht.
Ja.
Fangen wir mal von mir aus auf der rechten Seite an mit Christian.
Jo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben vielleicht für die Zuhörerschaft, es ist noch vor 8, ja, deswegen müsst ihr den ein oder anderen Holperer hier entschuldigen. Sozusagen, wenn ihr es hört, ist es hoffentlich schon ein bisschen später und ihr seid schon richtig ausgeschlafen. Wie gesagt, ich bin der Christian, bin sozusagen seltener Gast hier im Podcast, was aber gar nicht so schlimm ist, bin eher der Hörer. Und ja, heute quasi mit dabei, um so ein bisschen aus unseren ersten Erfahrungen, sage ich mal so, zu berichten, die wir zum Thema Software Supply Chain und eben den Buzzwords haben. Und wir sind jetzt nicht die super duper tiefen Experten, aber iterieren uns zwar quasi gemeinsam durch das Thema gerade.
Ja, danke dir. Dann mit dabei der Joshua.
Moin, hi, ich bin der Joshua, Fullstack-Entwickler und auch sehr intensiv mit DevOps-Themen beschäftigt. Und darunter fällt dann auch das Software Supply Chain-Thema.
Was bringt dich da so hin?
Ah, das ist schon ein längerer Weg. Also ich habe mich schon immer irgendwie beruflich mit Release-Management, CI/CD beschäftigt und da ist man dann irgendwie so reingerutscht, dass man solche Themen macht. Das fällt ja auch da rein und ist super interessant. Gerade das Sicherheitsthema finde ich super spannend.
Mhm. Ja, danke dir. Dann direkt mir gegenüber, der Nico.
Ja, moin. Nico, ich beschäftige mich auch schon lange damit. Also ich bin leidenschaftlicher Softwareentwickler. Seit dem Studium habe ich mich immer gefragt, wie kann man Software gut schreiben? Hat angefangen mit Formattern, Lintern und so weiter, um das Ganze sauber zu kriegen. Und irgendwann kommt man darauf dann, oh, es gibt da sowas wie Pipelines, das kann man alles automatisieren. Und dann kommt Security mit rein und dann kommen auch die ganzen Buzzwords um die Ecke.
Mhm. Ja, okay, danke dir. Dann noch der Julian.
Ja, hallo, Julian. Bin auch Bereich Softwareentwicklung, Fullstack-Entwickler und was soll ich noch ergänzen? Also die Anschlusspunkte sind eben da viel über die Automatisierung, wie man seine Software gut absichert und gute Produkte ausliefern kann. Ja, man sieht es oft irgendwie auch bei Kunden, dass der Need halt einfach da ist.
Ja. Mhm. Ja, das heißt, fangen wir doch vielleicht mal so ein bisschen damit an, was bedeutet denn eigentlich so Software Supply Chain? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Was gibt es da so für Dinge drumherum? Nico hat schon gesagt, Qualität ist irgendwie ein Thema. Von deiner Reihenfolge hatte ich so ein bisschen den Eindruck, du fängst da an, wo es um den eigenen Code geht und gehst dann weiter zu dem, was andere gemacht haben. Oder wie fängt man das üblicherweise an?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut in der Tat. Also das Erste, womit man sich beschäftigt, ist eigentlich der eigene Code. Man überlegt sich, wie kriegt man den Code sauber. Es fängt halt dabei an, dass andere deinen Code lesen wollen. Und dann wird es meistens schon lustig, gerade am Anfang, wenn man anfängt zu programmieren und dann gefragt wird, was hast du da gemacht, was soll denn das heißen? Und dann später im Berufsleben, dann wird es dann irgendwann auch mal wichtig, dass man versteht, was der andere geschrieben hat und dann kommt man ganz schnell dahin, okay, wir brauchen Regeln. Ja, und dann gibt es sowas wie, ja, wir benutzen den Formatter, wir richten uns danach, wir benutzen den Linter, wir haben diese Regeln und dann geht es halt irgendwann so weiter, dann kommen noch Kundenanforderungen dazu. Das bedeutet, man muss dann halt Richtlinien einhalten wie, guckt mal, dass die Dependencies irgendwie nicht outdated sind. Das geht dann relativ schnell, dass man ein riesen Framework sich selber aufbaut, um dann halt auch sichere Software zu entwickeln.
Wie viele Ausnahmeregelungen haben eure Linter?
Kommt aufs Projekt drauf an.
Also ich erinnere mich eigentlich immer, egal welchen Linter ich so angeschmissen habe, oder also so häufig so Regeln wie, eine Zeile hat nicht mehr als 80 Zeichen, da würde ich schon sagen, boah, weiß ich nicht. Also.
Das ist in der Tat sprachenabhängig. Also manche Sprachen sehen es auch richtig vor, sind auch quasi so designed. Also ein Beispiel kann ich da Dart nennen, das wird in der Flutter-Entwicklung benutzt, fürs Frontend. Da ist es halt wirklich so, das ist eine sehr verschachtelte Art, Code zu schreiben. Hm. Und wenn man dann eher so klassische Sprachen, also aus dem Enterprise-Bereich wie C-Sharp und Java hat, ja, da werden 80 Zeichen dann irgendwann mal kurz und dann heißt das vielleicht doch lieber 120.
Hm. Ja, okay. Was bedeutet denn jetzt eigentlich, also so Software Supply Chain, so wenn wir das jetzt mal übersetzen oder gucken, was ist da alles mit drauf? Qualität, Linting, Dependencies, die Lieferkette quasi. So, was gehört denn da nicht mit zu?
Das ist eine gute Frage, was gehört nicht dazu?
Also wenn wir schon alles irgendwie im Entwicklungsprozess mit drin haben, was können wir da ausklammern? Können wir da überhaupt was ausklammern?
Ich glaube, da kann man eigentlich fast gar nichts ausklammern. Also im Prinzip gehört alles dazu. Also Supply Chain heißt ja im Prinzip auch quasi die komplette Lieferkette von wo wird die Herstellung gemacht. Das heißt eigentlich auch der Herstellende, der mit den Händen auf den Tasten tippt und den Code eintippt, bis zu dem Punkt, wo es ausgeliefert wird. Und das ist dann halt die Frage, wie es ausgeliefert wird. Wird es deployed, irgendwo in der Cloud oder kriegt man hier eine Ex über den Zaun geschmissen, die man ausführt?
Arbeitet ihr alle in unterschiedlichen Sprachen oder eher in ähnlichen Projekten?
Also wir bei den im Software, wir drei Softwareentwickler jetzt, Joshua, Nico und ich, sind glaube ich hauptsächlich jetzt mit Java unterwegs. Mhm. Bin auch noch im Frontend mit TypeScript, ich glaube ähnlich, ihr auch, genau.
Ja, in der Tat.
Aber wie unterscheidet sich das zum Beispiel dann von Java zu TypeScript?
In Bezug auf
Dinge, die ich innerhalb meiner Supply Chain achten muss oder kann. Mir fällt da spontan ein, Artefakte werden unterschiedlich. Dependencies auch unterschiedlich. So, wie weit geht das vielleicht auch mit anderen Sprachen, die da drin sind? Ich glaube, wenn wir jetzt PHP noch mit reinbringen, nochmal eine andere Geschichte. Irgendwie, wenn wir weiter Richtung so C oder so gehen, dann wird es nochmal ein bisschen wilder. Von daher würde mich da auch interessieren, so wie unterschiedlich ist eigentlich die Anforderung mit der Sprache, die ich eigentlich damit reinbringe. Macht das überhaupt einen Unterschied? Ich meine, sicherlich, wenn ihr so über, gut, Linter sind jetzt, glaube ich, recht allgemeingültig. Da gebe ich halt einem Programmiersprache und dann meinen Linter dafür und dann installiere ich mir da irgendwas. Aber ich kann mir vorstellen, gerade so Artefaktmanagement oder Dependency Management gibt es ja wahrscheinlich auch Tools. Und unterschiedliche Tools haben ja meistens so ganz unterschiedliche Unterstützungen für verschiedene Sachen, weswegen manches vielleicht mehr Sinn macht oder anderes weniger Sinn macht.
Also wir haben jetzt, wenn wir Richtung JavaScript gucken, haben wir ja NPM oder andere Package Manager, die haben meistens schon irgendwas drin, wo quasi mal drin steht, was benutze ich eigentlich für Pakete, irgendwie jetzt die Log-Datei zum Beispiel, wo wir halt einfach sehen, ja, was ist da schon drin? Und je nachdem, also wenn ich jetzt irgendwie mit Java Cradle arbeite oder Maven, haben wir auch eine Datei, die irgendwie nochmal sagt, was für Dependencies sind drin. Aber das ist noch nicht das ganze Bild sozusagen, ist immer die Frage, was bringen die Dependencies selbst nochmal mit irgendwie, ne? Und wir, also es gibt verschiedene Tools, die dann irgendwie analysieren, was gibt's für Transitive, also das wären jetzt die Unterdependencies sozusagen, und was für direkte Dependencies, und das hängt halt auch von der Sprache ab, also die sind dann, gibt es da eine Liste, was für Sprachen sind unterstützt, welche Package Manager, und für die funktionieren die entsprechenden Tools dann halt auch, genau.
Wie verlässlich sind denn eigentlich die Informationen, die NPM mir beispielsweise zur Verfügung stellt? Also ich glaube, NPM Audit wäre so der Befehl, der häufig sehr viele rote Zeilen generiert. So im Alltag, wie tief kann man sich damit eigentlich beschäftigen oder das überhaupt bewerten? Ist eine Frage, die mir häufig, also ich bin jetzt nicht so der Programmierer, das wissen die meisten. Ich mache so viel mit Container-Dingen und da gibt es natürlich auch irgendwie Scanning und dann poppen da wilde viele CVEs auf, also Security Vulnerabilities, die irgendwo gelistet sind, die dann irgendwo gewertet sind nach einem Score. Und dann guckt man sich das an, hat auch 100 Stück vor sich und denkt sich, puh. Und dann versucht man irgendwie abzuleiten, ist das eigentlich relevant für mich oder nicht? Wie tief geht man da als, oder wie geht ihr individuell als Softwareentwickelnde da rein? Geht ihr dann hin und guckt euch tatsächlich den Code von den Abhängigkeiten ab? Oder wie hilfreich ist eigentlich diese Information für euch?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt nur ganz drauf an, wie halt Sicherheit definiert ist in dem Projekt, in dem man arbeitet. Grundsätzlich ist es so, dass als reiner Softwareentwickler, und das spreche ich, glaube ich, so für die meisten, die so mit JavaScript anfangen, die beschäftigen sich erstmal gar nicht damit. Also die laden sich alle NPM-Packages rein und haben dann in der Regel bei so einem modernen Framework irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Dependencies und da wird es dann halt auch schon schwierig, da über den Überblick zu behalten. Deswegen ist es gut, dass es sowas wie NPM Audit gibt, um sich die Sachen reinzuziehen. Dann ist halt wieder die Frage, wie sehr vertraut man dieser einen Quelle, die einem sagt, dieses Paket ist unsicher oder dieses ist sicher oder im besten Fall kriegt man gar keine Message, im schlimmsten Fall mal nicht. Und da ist es so, dass als Softwareentwickler, das steigt, glaube ich, mit der Erfahrung so ein bisschen und mit den Anforderungen, die man hat. Also am Anfang glaubt man erstmal dem, was so ein Auto-Tool einem das sagt. Dann interessiert man sich vielleicht auch mehr für allgemein, was gibt's eigentlich gerade für CVEs großartig, welche sind gerade ganz groß, ne? So Stichpunkt Log4j und so weiter, wo dann alle aufgehorcht haben und einmal gemerkt haben, das vielleicht nicht so gut. Und was ist eigentlich der Hintergrund und was müssen wir tun, um dieses Problem zu verhindern? Und dann beschäftigt man sich eventuell sogar mit der einzelnen Dependency und überlegt dann, betrifft uns gar nicht, weil unsere Version ist sowieso so alt, dass es noch gar nicht drin ist. Das ist ein anderes Problem. Und dann guckt man halt rum, was gibt's für Lösungen? Gibt's irgendwelche Workarounds? Können wir updaten? Ist das eventuell schon beim Vendor oder bei der Open Source Community gefixt worden? Oder können wir das einfach ausbauen? Also brauchen wir das überhaupt? Ne? Das ist halt auch die ganz große Frage. Toter Code. Nutzen wir das überhaupt, was wir da gerade drin haben? Sehr vielseitig in der Tat. Aber das steigt, würde ich sagen, wirklich mit der Erfahrung und mit den Problemen, die einen auf einen einprasseln.
Arbeitet ihr eigentlich viel lokal so über eure Projekte? Nichts also, sieht man nicht. Also hört man nicht, meine ich.
In der Tat arbeiten, also ich glaube, die meisten von uns arbeiten in der Tat lokal. Dieser Trend Entwicklung in der Cloud, ne, der steigt immer mehr und da gibt es auch diverse Tools schon, die wir auch bei uns im Einsatz haben, um das Ganze zu realisieren. Ich glaube, so als Entwickler hat man auch so ein bisschen den Anspruch, dass man das auf seinem Laptop irgendwie zum Laufen kriegen will. Das ist natürlich bei großen Microservice-Strukturen nicht mehr möglich. Aber selbst dann will man quasi den Service, an dem man arbeitet, ja irgendwie schon lokal auf dem Rechner haben. Also ist so mein Gefühl zumindest.
Bringt mich halt zu dem Punkt, inwiefern fängt dann die Supply Chain schon bei dir auf dem Notebook an? Ich denke mir halt, klar, einen Linter kannst du halt in deiner Pipeline drin haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, den da drin zu haben und sich dann als Projekt zu einigen, wie stark man den enforced. Aber manches ist ja vielleicht auch schon ein Pre-Commit-Hook. Wie sieht das da so aus?
Linter, hundertprozentig Pre-Commit-Hook. Ja. Also Linter, Formatter, Tests auch schon. Ne? Also viele ignorieren ja auch Testing. Ne? Ist auch teuer, will keiner bezahlen. aber es fängt ja auch schon beim Testing an, ne? Dass der Code halt einfach den Spezifikationen entspricht. Weil sonst weiß ich ja auch im Endeffekt gar nicht unbedingt, je nachdem wie komplex der Code ist, kommt denn hinterher das dabei raus. Ne? Mhm. Und dann ist man gerade in Sprachen, die jetzt eventuell auch nicht memory safe sind oder so, schon schnell in großen Sicherheitsrisiken, die man, wenn man da nicht vernünftig testet, hat man da irgendwie ein Out-of-Bounds oder Stack Overflow und überlegt sich dann, okay, was machen wir jetzt damit? Und das... Es ist ja auch so, ist ja auch immer wieder ein großes Problem, wie diese Memory Leaks, die zu diesen großen Sicherheitsrisiken führen. Ne? Also Stichwort Heartbleed.
Ja, okay. Das war, glaube ich, jetzt mal so ein kleiner Eindruck, worum es eigentlich geht. Christian, du hast ganz viele Buzzwords mitgebracht. Vielleicht willst du uns mal das ein oder andere mitbringen.
Oh ja, kann ich sehr gern machen. Ich würde vielleicht vorher noch eins einschieben. Warum? Wir sind gerade schon, und das passiert oft, weil wir sind alle Techies, schon voll sozusagen in die Technik abgerutscht. Ja, welcher Linter? Ja, wie ist das in die IDE? Pre-Commit, Post-Commit, Middle, Over, Under, Commit-Hook? Ich glaube, das Thema Software Supply Chain ist eins, wo man auch nutzen kann, um so ein bisschen seinen eigenen Forschertrieb so ein bisschen mal ans Leben zu bringen. Und so geht es zumindest mir. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Softwareentwickler. Mir geht es eher so wie dir, Enrico. Ich bin eher in der Containerwelt unterwegs, habe aber trotzdem sehr viel mit Open Source zu tun oder vornehmlich. Ja. Und das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was wir noch gar nicht genannt haben. Also, dass wir uns sozusagen im Open Source-Umfeld bewegen. Und warum ist das cool? Weil wir haben ja alle Möglichkeiten reinzugucken. Also die Lieferkette ist ja, wenn wir Glück haben, komplett transparent bis zu der Funktion, die da irgendwo geschrieben ist in irgendeiner Library. Und das ist irgendwie so, was ich daran spannend finde, an der Lieferkette, dass man einfach mal so guckt, wo kommt es denn her? Also mal wirklich den Vergleich zur Tiefkühlpizza oder sowas gezogen. Ja, das ist am Ende, ich konsumiere das aus dem Eisfach jetzt in dem Fall. Wenn man mal überlegt, was da alles mit dabei ist oder wenn man im Supermarkt seiner Wahl mal an der Kasse drauf achtet, wenn da mal wieder Schrauben reingefallen sind in die Tiefkühlpizza, das ist ja gar nicht so einfach. Da liegen irgendwie Tomaten drauf, da liegt Käse drauf und irgendwer hat die Tomaten angepflanzt. Ja, ist das ein Biobauer oder nicht? Mit was gießt der eigentlich seine Tomaten? Ich weiß es gar nicht. Und wenn man sich das Beispiel mal macht, sozusagen von der Tomate bis zur Tiefkühlpizza, die man aus dem Regal zieht, dann haben wir eigentlich genau denselben Fall in unserem Open-Source-Ökosystem und können es aber auch komplett zurückverfolgen. Also irgendwie, wie oft geht es mir so, ich suche irgendwas, ja, irgendein Tool, was irgendwas macht, suche ich erstmal nach irgendwelchen GitHub-Tags oder was auch immer, dann finde ich irgendwie ein Projekt und ich habe eine ganze Zeit lang gar nicht drauf geachtet, wer ist hier Maintainer, wann war der letzte Commit? Also man sieht natürlich offensichtlich, wie alt jetzt da irgendwie Sachen da drin sind. Aber da gibt es ja dieses schöne Bild von der Open Source Welt. Ja, irgendwie die größten Open Source Projekte hängen irgendwie an dem kleinen Baustein. Und also je öfter man sich damit beschäftigt, je mehr findet man, dass das wirklich der Fall ist. Und das finde ich aber eigentlich das Spannende daran, dass wir halt eben die Möglichkeit haben, in dieser Software Supply Chain zum einen als Erzeuger einen guten Job zu machen, also wirklich gute Projekte zu liefern, selber gute Sachen rauszugeben, aber eben auch sozusagen auf der Konsumentenseite irgendwie schön reingucken können. Und das ist eigentlich so meine Einladung in dieses SCA, also erste Buzzword, Software Composition Analysis, mal einzusteigen, aus welchen Komponenten besteht denn irgendwie meine Software, wo kommen die her und wer hat die eigentlich gemacht? Das kann sogar so weit gehen, dass man sich mal bedankt oder so bei den Leuten, die irgendwas Cooles gemacht haben, weil die freuen sich natürlich auch dafür sozusagen. Aber um jetzt mal ein Buzzword zu nennen, nur weil das ist, was, glaube ich, am meisten momentan durchs Dorf getrieben wird, das ist dieses SBOM-Buzzword, ja, die Software Bill of Material. Das ist, glaube ich, das, was momentan an die meisten Teams so ein bisschen auch herangetragen wird, dass man sich damit beschäftigen muss. Und die SBOM ist eben, dass man für, sage ich mal, die Komponente, die man entwickelt, entsprechend alle Komponenten in einer Liste, die am besten maschinenlesbar ist, rauslässt. Man kann sich natürlich auch hinsetzen und das irgendwie alles selber zusammenschreiben, aber da gibt es einen Haufen Tools und auch Formate, kommen wir vielleicht später noch drauf, wie man diese Software-Stückliste am Ende rauslassen kann. Also nochmal Beispiel Tiefkühlpizza, da ist quasi Plastikfolie dran, da ist irgendwie liegen Tomaten drauf, da ist Weizen oder Mehl und so weiter drin und genau das will ich auch für meine Software und eben auch die indirekten Sachen. Also eine transitive Dependency von Käse ist wahrscheinlich Milch oder so, wenn man das jetzt mal so als Vergleich hernehmen will. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So habe ich es mir jetzt mal hergeleitet, ja, genau.
Ja, das ist eigentlich tatsächlich auch so ein wichtiger Punkt. Also bei so einer S-Bomb, also eigentlich Softwareentwicklung an sich heutzutage beruht halt auch auf Open Source und ich finde halt, das regt ja auch zum Nachdenken an. Ne? Also grundsätzlich muss man halt immer sagen, man setzt halt auf irgendetwas, was man selbst nicht entwickelt hat, ja. Und das macht man gegebenenfalls, wenn man gerade ein Frischer ist, ja, der dann halt mit seinen Dev-Dependencies gleich Dependencies und dann halt irgendwie ganz wilde Pakete dann halt irgendwie ausrollt, dass man halt nicht drüber nachdenkt, was man nutzt. Und das ist halt so eine S-Bomb, regt ja schon zum Nachdenken an. Einerseits, wenn die zu groß wird, dann überlegt man sich, warum dem so ist. Und andererseits, wenn man dann Pakete oder halt irgendwelche Open-Source-Tools oder Produkte, Libraries, wie auch immer, da drinne hat, dann ist das ja dann ein Thema, ne? Und ja, ich glaube, das ist auch der Grund. Also ich glaube, da ist auch eine Notwendigkeit jetzt, glaube ich, demnächst irgendwie angebracht, dass halt jeder Softwarehersteller, der in irgendeiner Weise irgendwas rausputzeln lässt, an Softwareprodukt halt auch eine S-Bomb mit sich führen muss. Ne? Was ich sehr beruhigend finde, ja.
Ja, absolut. Ich meine, Julian, wir haben ja diese Starterpakete. Kannst du aus dem Stegreif sagen, wie viele Komponenten da drin sind oder kann es jemand sonst in der Runde, also würde mich jetzt mal interessieren, wenn man das Ding einfach, das kann quasi noch nichts, ja, ist nur ein Skeleton, was kommt da irgendwie so grob mit? Sind es 10, 20, 100, 1000?
Es kommt ganz drauf an, welches Starterpaket du meinst. Also im Frontend haben wir klassisch sehr, sehr viele Dependencies. Also wir haben ja das Angular Starterpaket als Info für die Hörer. Wir haben uns Templates gebaut, um halt eben schnell in Projekt starten zu können und halt unsere Best Practices direkt in Projekt mit rüberzunehmen. Und gerade im Frontend Angular reden wir schnell über Zehntausende Dependencies. Und das sind sehr kleine Dependencies, ne? Da trifft halt dieses Linux-Prinzip, ne? Kleines System soll das tun, was es tun soll, und das soll es gut tun, und das reicht dann auch. Und so ist das Ganze halt aufgebaut. Das macht es nur sehr schnell unübersichtlich. Wenn wir aber im Backend darüber sprechen, im Java-Bereich, da ist es halt so, dass wir da dort mit Spring Boot arbeiten. Und dementsprechend weniger Dependencies haben, aber wir haben auch viele Abhängigkeiten, weil das gleich so gebaut ist, dass es halt auch an diverse Schnittstellen anbinden kann. So ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel OIDC, ne, um halt Authentication zu lösen. Und da ist es halt so, je nachdem, welches Framework man nimmt, hat man mal das Gute oder Schlechte erwischt. Da gibt es viele, die halt einfach, ne, das ist halt der Code von irgendeinem anderen Dude, so sagen wir das immer, ja. In der Tat. Solange das nicht offiziell supported wird, und ich meine, dass auch hinter Keycloak viele Sachen jetzt auch deprecated wurden, was offiziell von offizieller Stelle kam, weil die Open Source Community ja stark war. Dass jetzt immer mehr Richtung Open Source geht und die Entwicklung von Open Source Konnektoren zu diesen Drittsystemen. Dementsprechend, ja, es kommt ganz oft das Projekt drauf an. Im Frontend haben wir deutlich mehr Dependencies, aber das hat halt auch was mit der Grundstruktur der Sprache und auch der Community zu tun, die dahinter steckt.
Ja. Ja. Nun hat man ja dieses Pamphlet an Dependencies jetzt vor sich liegen, die ja in verschiedenste Richtungen gehen kann. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich dann halt ein Softwareprodukt jetzt softwarespezifisch, sondern halt alles, was darauf aufbaut. Also wenn ich am Ende dann halt Container ausliefere, auch da werden dann, müssen ja im Grunde halt die Abhängigkeiten dargestellt werden. Gibt es da schon eine Möglichkeit, auf der Basis Security zu, also das Schöne ist ja, man hat es ja da, ne? Also wenn ich da jetzt irgendein Tool gegenlaufen lassen könnte und sagen könnte, check mal durch, ob das alles korrekt ist. Das wäre das Ding.
Ja, absolut. Also das, und du hast es gerade schon gesagt, dass man hat es ja da. Also und man hat es auch nicht schon seit gestern da. Aber es ist der Nico hat es ja eben auch gesagt. Es ist erstmal jemand, der damit anfängt, interessiert sich einfach noch nicht dafür. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, also es gibt die OWASP, können wir auch gleich noch was dazu sagen. Die haben sozusagen in Format standardisiert, mehr oder weniger, das heißt Zyklon DX, und das ist quasi das Format oder, sag ich mal, der Industriestandard, wenn man da auf die Seite von denen guckt, wie viele Leute sich da dazu committed haben oder da mitwirken. Das ist quasi alles, was irgendwie ja an Unternehmen oder Herstellern Rang und Namen hat. Und genau das ist sozusagen die Idee, da steht irgendwie drauf, das ist die Komponente in der und der Version, und da kann ich wunderschöne Sachen dagegen machen, gegen diese Liste. Ja? Also egal, wie ich mir die erzeugt habe, im besten Fall automatisiert, aber es sind im Wesentlichen eigentlich zwei Sachen, die man direkt gucken kann. Das eine ist, gibt es da irgendwie offensichtliche Sicherheitslücken in diesen Versionen, oder gibt es auch also wo stehe ich mit der Version? Bin ich da recht veraltet unterwegs? Gibt es eine neue? Und dann kann man natürlich sagen, es gibt eine neue Version und es gibt auch sogar eine Sicherheitslücke. Ja, das ist dann natürlich der Fall, wo man jetzt sagen könnte, es wäre Handlungsbedarf. Also wenn ich auf meinen Startbutton im Windows klicke und da irgendwie schon die Meldung kommt, dass jetzt mal ein Neustart wegen Updates fällig wäre, das ist dann so der Punkt, wo man dann sich mit beschäftigen sollte. Was, glaube ich, aber nicht weniger wichtig ist, ist auch das ganze Thema der Lizenz. Also das, was ich sozusagen dort bei mir hinein inkludiere, hat ja eventuell jemand anders da geschaffen und sich dabei Gedanken gemacht, wie er das gerne ausrollen würde in die freie Welt. Also darf das jeder benutzen, darf das jeder verändern, muss ich den Namen nennen, darf ich damit Geld verdienen oder nicht. Also das sind... Muss ich eine Kiste Bier kaufen? Gibt es auch bei mir Bierlizenz. Also es gibt ja viele Open-Source-Lizenzen, also einige hundert, wo man zum einen sein eigenes Projekt mit versehen sollte, aber eben auch darauf achten sollte, was die anderen Projekte denn sich wünschen an die Lizenz. Weil nur weil das sozusagen Open-Source ist und jeder reingucken kann, heißt es natürlich nicht, dass es A, keine Fehler enthält und aber auch B, dass ich das einfach so nutzen darf, um jetzt mein neues Startup zu gründen auf einem Projekt von jemand anderem und damit irgendwie unendlich Geld zu verdienen, wo sich doch der oder diejenige gedacht hat, ich will das machen, damit es jeder kostenlos nutzen kann. Ja? Und ich glaube, das sind zwei wesentliche Punkte, die ich halt super easy über diese Stückliste abdecken kann, weil die ziehe ich mir. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe das deployed, ja, also nehmen wir jetzt mal den Fall, ich habe vielleicht irgendwelche Edge-Devices oder so, die sind draußen auf dem Meer, ja, und tun da irgendwie Energie erzeugen oder fahren auf dem Schiff rum. Wenn ich dann weiß, okay, das habe ich ausgeliefert, das ist auf dem Schiff, dann muss ich nicht nochmal aufs Schiff fahren, um nachzugucken, was da denn jetzt irgendwie ist, sondern ich katalogisiere mir das daheim und kann ja gegen diese Liste immer wieder prüfen, um dann festzustellen, okay, da gibt es jetzt irgendwie was zu tun. Nächstes Mal, wenn das Gerät nochmal Land sieht oder Internet sieht, dann kriegt das jetzt eben mal einen neuen Patchstand. Ja. Und ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die machen das schon in der Art, aber es ist trotzdem aus mindestens meiner Wahrnehmung nach noch ein neueres Thema, was man auch manchmal so ein bisschen dran sieht, wie die Projekte sich bewegen, ob da irgendwie viel los ist, viele neue Features kommen oder eben nicht. Ja.
Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal gefragt, wie viele, also vom Gefühl her, von meinem Gefühl her sind viele Softwarehersteller eigentlich noch gar nicht so, also obwohl es so einfach ist, wird es halt gar nicht so häufig gemacht. Also, dass man dann jetzt quasi im Grunde halt die Basis der S-Bomben dann halt dafür nimmt, um dann halt einerseits Lizenzverstöße halt zu prüfen und andererseits halt auch die Security halt gut zu prüfen, also überhaupt das ganze Thema zusammenzuhalten. Ne?
Ich finde, also ihr hattet gerade gesagt, es ist ein Thema, was schon lange da ist. Ich würde mal als Vergleich herziehen, Test-Driven Development ist etwas, das weiß ich nicht, mehr als 20 Jahre so über den Daumen gepeilt, ist das irgendwie da. Und trotzdem gibt es immer noch Unternehmen, die das für sich nicht für sinnvoll erachten. Oder es gibt auch immer noch jede Menge Entwickelnde, vielleicht auch unter euch da draußen, die sich gar nicht damit beschäftigt haben und gar nicht wissen, wie sie eigentlich einen Test schreiben, was der überhaupt ist oder sowas. Also ich glaube, sowas gibt es und das gibt es gar nicht mal so selten. Deswegen würde mich da mal interessieren, Was ist denn so ein Trigger, wo ich hinkomme, dass ich sage, ja, damit beschäftige ich mich mal proaktiv, und gibt's da vielleicht auch Trigger, die da heißen, naja, Mist, ich muss mich jetzt damit beschäftigen?
Ja, das ist einerseits auch die Regulatorik. Das sind die Regularien, die dann vom Staat vorgegeben werden oder von der EU, die wir haben, die sowas triggern könnten, dass man sich damit beschäftigen muss. Und zudem könnte es natürlich auch passieren, das Security-Thema, Nico hat es ja schon mal gesagt, Log4j, da gab es ja letztens diese Log4Shell-Vulnerability, ist schon ein bisschen her, aber dann muss sich das Unternehmen zwingendermaßen meistens damit beschäftigen, auf irgendeine Weise gucken, bin ich betroffen? Und genau diese Frage, bin ich betroffen, kann man natürlich, wenn man eine S-Bomb schon hat, relativ schnell lösen. Aber wenn man keine S-Bomb hat, dann ist es oft sehr aufwendig. Wir hatten schon Kunden, die bei uns angerufen haben, gefragt haben, ja, hier ist diese Vulnerability in den News. Sind wir betroffen? Die wussten es nicht. Und hätten sie eine S-Bomb gehabt, könnten sie wirklich innerhalb von Sekunden sagen, ich habe diese Security-Vulnerability bei mir. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, auseinandersetzt.
Ist das so ein, also jetzt mal bei dem Beispiel Test-Driven, wenn ich jetzt ein Projekt von 1 Million Zeilen habe, was jetzt für so ein gewachsenes vielleicht auch gar nicht so groß ist, und mir überlegt, dafür dann bei null anzufangen und für alles Tests zu schreiben, was jemals da war, dann ist das ein Riesenberg, den man vor sich hat. Ist das bei, wenn ich so den ganzen S-Baum-Kram und so nicht mache, ist das ein ähnlich großer Berg oder kann ich einfach sagen, ja gut, Tool installieren, einmal kurz mit beschäftigen, 2 Tage später habe ich da irgendwie schon ein Ergebnis?
Ja, das kann man ja relativ schnell installieren, das Tool logischerweise, und dann auch Projekte damit analysieren. Die Sache ist, einfach nur das Tool zu installieren und die Analysen durchführen reicht nicht. Man muss die auch auswerten. Ja. Weil auch speziell bei Security Vulnerabilities gibt es ja noch den Angriffsvektor, der da relevant ist. Und da muss dann ein Entwickler wirklich drauf gucken, technisch gesehen, ist mein Produkt überhaupt betroffen von dieser Security Vulnerability. Das heißt, das ist nicht unbedingt ausreichend, einfach nur das Tool zu installieren. Aber ich würde so jetzt erfahrungsgemäß sagen, es ist nicht so aufwendig, als für ein riesiges Projekt massig Tests zu schreiben und eine hohe Test-Coverage zu bekommen. Hm.
Ja, Christian, was hast du noch in deiner Buzzword-Trickkiste?
Ja, die ist noch voll. Also wir können ja mal mit OWASP, das können wir ja noch mal kurz auflösen. Also OWASP, wer es noch nicht gehört hat, ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange nicht so auf dem Schirm gehabt. Also was OWASP macht oder was die sind und was die echt an coolen Sachen haben. Also das ist die, ich musste mir aufschreiben, Open Web Application Security Project. Das gibt's irgendwie seit 2001 und das ist quasi so eine Foundation oder wie man das nennen will. Und ich kannte das vor allem unter sowas wie WebGoat. Ja, und WebGoat, das ist so eine Example-Beispiel-Applikation, Java-Applikation, die sozusagen einfach extrem schlecht geschrieben ist aus Security-Sicht. Also das funktioniert, aber da ist alles falsch gemacht, was man sozusagen falsch machen kann. Und diese Applikation, die ist also eigentlich ideal, um sozusagen diverse Scanner oder auch erste Versuche zu machen, sich da sozusagen von außen zu nähern. Die ist aber auch ideal, um sich als Entwickler von innen zu nähern. So, wie ist das denn da? Warum ist das denn jetzt vulnerabel? Warum kann ich da irgendwie Cross-Site-Scripting oder sowas damit machen als Beispiel? Und die OWASP, die haben einige solche Projekte und da sind auch einige beteiligt. Also die haben verschiedenste Beispielapplikationen. Da gibt's noch Juice Shop. Das wäre sozusagen das JavaScript, sag ich mal, Pendant einer schlechten Applikation. Dann haben die eben diese Zyklon-DX Geschichte vorangetrieben und haben andere so Flagship-Projekte, nennen die das. Also wenn man nach OWASP Flagship Project sucht, können wir auch in den Shownotes verlinken, dann findet man quasi so eigentlich alles, was die da drin haben. Und die haben auch so eine Top-10-Liste als Beispiel. Also da steht drin, was sind die größten Probleme, die so auftreten, also irgendwie in Richtung Authentication, in Richtung was Formulare, was auch immer, also alle so die Sachen, die man in die Richtung beachten muss. Und wie gesagt, ich hatte die lange nur als Webcode irgendwie da so ein bisschen auf dem Zettel. Ich weiß nicht, mal in die Runde gefragt, wann habt ihr das kennengelernt sozusagen?
Ich habe es kennengelernt, als ich mich in der Tat mit Pipelining beschäftigt habe. Und die haben auch die DevOps-Guideline, Fix Secure oder DevSecOps-Pipeline Guideline, wo sie halt beschreiben, was für verschiedene Steps kann man machen. Ne? Also von SAST bis DAST zu, kann ich auch scannen, wie ich eigentlich meine Infrastruktur automatisiert ausrolle. Ne? Also bis zum Container-Scanning. Und es fängt halt auch schon an mit, bin ich überhaupt compliant mit meinen Lizenzen und so weiter. Also die ist ein wirklich Hilfsmittel, um halt auch wirklich sichere Pipelines aufzubauen und zum Schluss halt auch ein Mittel zu haben, wo ich halt zumindest mein Bestmögliches getan habe, hinterher ein sicheres Produkt quasi zu releasen.
Ja, cool. Also ich meine, wir hatten es ja eben kurz davon gehabt, so, oder Joshua, du hast gesagt, Regulatorien oder Regulariken, die auf uns einprasseln, da gibt's ja momentan irgendwie ziemlich viele. Können wir vielleicht gleich nochmal irgendwie so auch nochmal die üblichen oder die wesentlichen zusammenfassen, ohne dass wir jetzt da irgendwie zu tief reingehen, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und Log4j zum Beispiel ist ja auch immer gern genannt, so, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Ja, weil sowas kommt eben vor. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen, in, sag ich mal, kalter Kaffee, aber die Die Sonatype hat so eine Liste, da waren wir jetzt die Tage wieder drüber gestolpert, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Die pflegen immer noch, wie viele Log4j-Downloads gibt's von vulnerablen Versionen. Und irgendwie, der Julian zeigt es jetzt gerade. Was sind das? Das sind auf jeden Fall eine lange Zahl.
35% sind es. Also ja, das sind ja 35% in den letzten 7 Tagen.
Sind das 400 Millionen oder was? Ja, 400 Millionen Mal. Auf welche Zeit? Also, keine Ahnung. Es wird noch sehr viel runtergeladen, wo man eigentlich, also ich meine, das ist natürlich ohne jetzt Wertung. Da kann man jetzt nicht sagen, oh Gott, alles sind irgendwie da noch Log4j und das ist noch nicht weg. Aber offensichtlich gibt es irgendwelche Geräte oder Menschen, die nach wie vor vulnerable Versionen davon runterladen. Und damit ist es eigentlich noch konkret. Und ich weiß nicht, was ihr über Ostern gemacht habt. Ich war im Urlaub, habe im Zug gesessen und habe 2 Stunden lang über die XZ-Lücke gelesen. Also wenn ihr davon noch nichts gehört habt, also wenn ihr XZ-Lücke noch nicht gehört habt, dann sucht es einfach mal in der Suchmaschine eurer Wahl. Das ist nämlich auch ein Paradebeispiel für Softwarelieferkette. Und es gibt immer, sage ich mal, böse Menschen oder Menschen, die irgendwie da schlimme Dinge tun. Und das ist genau da passiert. Und wenn man das liest, ist es auch wieder ein Grund, nicht jetzt mit Tools da drauf zu werfen, aber einfach zu verstehen, okay, es gibt hier irgendwie etwas, davon bin ich ziemlich abhängig und da kann auch Schadcode sozusagen bis auf mein Notebook gelangen und irgendwie meine AWS-Credentials absaugen oder sowas. Ja, das ist echt nicht an den Haaren herbeigezogen.
Ja, ja, und wenn ich mir das nicht bewusst mache, was ich da habe, dann weiß ich das halt nicht. Ja. Ja, und dann kommen solche 35% auch gerne mal zustande. Das ist einfach so, das ist... Ja, genau. Ja, was hast du denn noch in deiner Wundertüte?
Also der Nico hat ja eben schon, war ja die Buzzword Machine Gun sozusagen. Ja, da kamen sie alle, ja. Aber ich will die jetzt nicht erklären, aber Sast, Dast, Iast, ja. Was ist damit los?
Ja, das begleitet uns eigentlich auch schon ganz lange, ne? Also Sast, da muss mir gleich auch einer helfen. Ich bin so ganz schlecht in Akronymen auflösen.
Soll ich kurz erklären? Also wir haben einmal Sast, das ist Static Application Security Testing. Das geht darum, dass wir halt den Quellcode uns anschauen. Und dann gibt es nochmal Dast. Das heißt, das steht für Dynamic Application Security Testing. Das ist Testing zur Laufzeit. Das heißt, Christian hatte ja zum Beispiel einen Juice Shop erwähnt. Der wäre dann ein Fall, wo man ein Dust-Tool anwenden könnte, um das Scanning durchzuführen. Und über SCA hatten wir ja schon mal gesprochen, was das heißt. Das steht für Software Composition Analysis.
Genau. Danke dir, Joshua. Also es begleitet uns schon sehr lange, das ganze Thema. Also jeder Entwickler hat, glaube ich, am Anfang in seiner Entwicklungsarbeit schon mal mit SAS-Tools gearbeitet. Das ist so das Typische, womit man anfängt. Also wirklich den Code zu analysieren und zu gucken, was ist denn unserer Meinung nach da irgendwie nicht Best Practice, was ist unserer Meinung da nicht quasi konform mit Security-Richtlinien, die wir uns selber auferlegen, oder halt auch Tools, die man da benutzt, die diese Sachen vorgeben und dann halt eben auch die Dependencies zu scannen, so das ist so ziemlich das Wichtigste, was man heutzutage tun sollte, weil wir müssen uns nichts vormachen. Volkmann, das hast du eben schon mal erwähnt. Wir arbeiten heute alle auf Open Source. Das ist einfach gesetzt. Jedes Framework hat Open Source Komponenten drin. Mag vielleicht ein paar Einzelne geben, die das eben nicht nutzen, aber eigentlich arbeiten wir alle mit Open Source. Und Open Source ist super. Wir lieben Open Source, keine Frage. Aber es führt auch dazu, dass es immer unübersichtlicher wird, was das ganze Thema angeht. Man hat, wie eben schon erwähnt, teilweise 30.000 bis 50.000 Dependencies drin, je nachdem, welches Framework, welche Sprache man benutzt. Aber selbst wenn wir jetzt auf eine Java-Applikation gucken, dann haben wir halt immer irgendwelche Dependencies da drin, die eventuell Open-Source-Komponenten enthalten wiederum, was natürlich dazu führt, dass man irgendwann so einen ganz großen Baum hat, der immer tiefer runtergeht. Und dann ist man von einem abhängig, der seit 5 Jahren seine Library nicht mehr aktualisiert hat. So, und da helfen gerade diese Tools, weil das ist halt Menschen. Möglich ist es zwar noch, aber es ist halt einfach nicht mehr effizient und wirtschaftlich sinnvoll, das händisch durchzugucken. Da brauchen wir Tooling.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist auch interessant. Tatsächlich, jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, da ist dieses eine Paket, was dann halt seit 5 Jahren nicht mehr irgendwie maintained wird. Das hält die Sache ja auch am Laufen, wenn man diese Transparenz hat. Ne? Also wenn man dann halt sieht, ich habe da irgendein Paket, jetzt Kacke, brauche ich? Ja, muss ich ran. Ich muss jetzt mal zwei oder einen Entwickler mal abstellen dafür, dass da halt mal wieder ein bisschen Dampf drauf geht, dass dann halt das Paket gepflegt wird, weiterentwickelt, Security-Issues dann halt gefixt werden und solche Sachen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja faszinierend, was das dann halt auch natürlich an anderen so Synergien hervorbringt. Ja, das ist schon unglaublich. Du guckst mich so. Wir haben ja nur eine geringe Anzahl an Mikrofonen. Das bedeutet, hier wandern die Mikrofone quasi durch den Raum. Ich gebe es mal weiter.
Ich habe mich gerade gefragt, also wenn man jetzt, Christian hat so schön mit Analogien angefangen, dann mache ich mal weiter. Mich interessiert es ja in aller Regel nicht wirklich, wenn ich jetzt in so ein Auto steige, wer mein Steuergerät gebaut hat, von welcher Firma das Scheibenwischerblatt kommt, aus welchem Kunststoff das jetzt gemacht ist und wo jetzt eigentlich in welchem Werk die Schraube hergestellt wurde. Ich will ja halt damit durch die Gegend fahren. Also ich glaube, die meisten wollen damit einfach durch die Gegend fahren und haben da irgendwie das dann angeschafft. Soll heißen, ich gehe dann zum Automobilhersteller meines Vertrauens und sage halt, hier, stellt mir da mal ein Auto hin und wenn irgendwas ist, dann fix das mal bitte. Und das habe ich mich gerade auch gefragt. Ne? Ihr habt halt größere Frameworks mitgenannt, so ein Angular zum Beispiel, das kennt man. Wo ich mich dann frage, gibt es für euch die Möglichkeit, so, weiß nicht, auf so einen Trusted Advisor hinzugehen oder gibt es da irgendwie Sachen, wo man sagt, ja okay, wenn ich das verwende, dann kümmert sich irgendjemand, eine größere Organisation schon mal darum, dass dieses Gesamtding funktioniert oder muss ich mich dann trotzdem auch um jede Dependency, die Angular beispielsweise hat, kümmern? Oder kann ich einfach dem vertrauen und sagen, wie so ein Automobilhersteller, wenn hier der Scheibenwischer drückt, dann kümmert euch gefälligst darum. Ich will ja eigentlich nur mit dem Auto fahren.
Also wenn wir jetzt an so ein größeres Framework wie Angular denken, dann wird das schon regelmäßig irgendwie geupdatet. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch Security-Richtlinien irgendwie da drin haben und das checken. Aber letztendlich, wenn wir das in unser Projekt integrieren und dann unsere Dependencies checken, sehen wir ja auch wieder, was liegt da unten drunter mit drin, was benutzt Angular jetzt irgendwie, so ein JS soll jetzt raus, aber das ist nur mit drin oder so Sachen. Das heißt, da haben wir trotzdem, also im Gegensatz jetzt vielleicht bei dem Autobeispiel, haben wir trotzdem den Überblick, was sind noch für, oder können den Überblick haben, was noch für Unterdependencies irgendwie mit drin sind. Und also was mir jetzt dazu einfällt, ist sozusagen die Frage, was will ich überhaupt zulassen, was reinkommt irgendwie. Ne? Es gibt so Möglichkeiten, dass man irgendwie nicht sagt, ich ziehe mir meine Dependencies, meine NPM-Dependencies oder von mir aus auch meine Docker-Images oder ähnliches aus einem öffentlichen Repository, sondern ich baue mir mein eigenes Repository und kontrolliere halt, was kommt da überhaupt rein. Da hat man da irgendwie direkt nochmal eine Stelle, wo man das irgendwie gut kontrollieren kann und sieht,
also ich meine, in der Containerwelt ist das, würde ich sagen, bei größeren Unternehmen ist es durchaus normal, allenfalls ist es relevant, dass es ein Subteam oder ich sag mal eine Ansammlung an Menschen gibt, die sich darum kümmert, was sind denn die Base-Images, die hier verwendet werden und werden die eigentlich noch maintained und wie viele Entwickelnde sind da eigentlich hinter? Und wenn irgendwann so ein Projekt stirbt, weil, keine Ahnung, der eine Hersteller kauft den anderen, die Leute haben keine Zeit mehr dafür, dann muss sich ja auch dieses Team mit darum kümmern, dass jetzt die 30.000 Entwicklenden davon Bescheid kriegen, dass sie jetzt nicht mehr dies, sondern jenes Image als Basis mitverwenden sollen und sich darüber Gedanken machen. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es immer mal wieder in größeren Unternehmen, dass es da halt Architekten gibt, die dann Guidelines vorgeben. Die Frage ist, Ist das eine notwendige Geschichte oder kann ich einfach sagen, ja gut, ich nutze halt Angular, das passt schon. Ein Indikator für mich wäre zum Beispiel auch, jetzt seid ihr eine relativ kleine, statistisch wahrscheinlich nicht relevante Testgruppe, aber wie viele Pull-Requests und Issues habt ihr bei den großen Frameworks, die ihr so verwendet, aufgemacht? Ist das überhaupt ein Thema?
Ich habe bisher, glaube ich, noch keinen. Ah, doch, ich hab zumindest mal mit rein kommentiert in ein Issue, was es jetzt gab zu GitLab, war das, glaube ich, gewesen.
Klassische Plus 1.
Smiley.
Genau. Nee, ich habe noch einen Kommentar geschrieben, ein bisschen mehr noch als das, ja. Aber distributed ich jetzt persönlich noch nicht.
Also ich habe das durchaus schon öfters gemacht und dann kommt ganz üblicherweise auch dieses, oh, das haben wir schon, dieses Ticket, unter diesen 2.000-3.000, die offen sind und man hat es nur nicht gefunden. Ne? Also das kommt oft vor, aber es ist halt so, anfangs habe ich mich in der Tat immer mit Stack Overflow quasi nur beschäftigt und dort meine Probleme reingeschrieben. Gut, mittlerweile kann man das mit den ganzen AI-Lösungen, die da drin sind, auch vergessen. Aber dieses aktiv in der Community mitarbeiten hilft einem auch besser zu werden, was das ganze Thema angeht. Also es ist, das würde ich jedem jungen Entwickler raten, sich damit zu beschäftigen, was er da nutzt.
Auch den Alten. Auch den Alten.
Auch den Alten, natürlich.
Ja. Ja. Genau. Das ist auch tatsächlich, muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, über deine Analogie mit dem Auto, ja, dass du dich nicht um das Auto kümmern musst und das nicht wissen musst. Aber ich glaube, der Abschluss liegt halt, sobald du halt in irgendeiner Weise als Konsolidator von Open Source bist. Also du bist ja halt irgendwie als Softwareentwickler, konsolidierst du ja halt irgendwie, also du nimmst halt Dinge zusammen und die kommen halt, laufen halt irgendwo zusammen. Und ich glaube, da ist erst der Abschluss, also der Abschlusspunkt ist erst in der Auslieferung, ja. Und wenn du der Autofahrer bist und solange du nicht an deinem Auto rumschraubst, musst du dir auch da Gott sei Dank auch keine Gedanken machen, weil diese Transparenz wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man dann hier so in der Entwickler-Page dann noch so ein statt Lightroom dann so ein Cyberroom hätte, wo dann halt alle Dependencies nochmal drin sind. Schöne Idee, die droppe ich hier mal so. Aber im Grunde ist es da halt schon egal, weil du da ja keinen Einfluss mehr hast. Aber egal in welcher Kette du an der Entwicklung bist, du musst halt immer irgendwie die Kette bis zurück verfolgen können, um halt sicherzugehen, dass Dinge funktionieren und dass das auch passt, ne? Um gegebenenfalls auch was zurückzugeben. Ne? Das ist auch ein Punkt.
Absolut, also wieder eine Analogie. Ne? Also wir kennen alle diese Nachrichten. Oh,
das kennen wir gut.
Supermarkt deiner Wahl ruft Eier zurück. So, das ist genau dieses Thema. Oder oh, es wurden Metallspäne im Müsli gefunden.
Genau.
Genau das ist dieses Thema. Ja. Es geht nicht darum, dass der einzelne Nutzer versteht, ach, das sind die Dependencies. Gut, ich kann zwar nicht programmieren, aber das hilft mir viel. Sondern es ist einfach transparent für jeden. Das heißt, selbst wenn es der Hersteller nicht sieht, dass dort ein Sicherheitsrisiko ist, gibt es Sicherheitsforscher, die sich eventuell das angucken und dann die Warnung rausbringen und sagen, das und das ist eventuell unsicher, ihr solltet mal drüber nachdenken, das abzudaten.
Ja.
Da gibt es ja auch eine riesen Community, also die sich drum kümmert, Bugs und Sicherheitsrisiken zu finden. Ne? Und da gibt es ja auch Bounty-Systeme, die dann halt auch noch das Ganze belohnen. Also Mozilla ist da ein ganz gutes Beispiel mit dem Firefox, die halt auch einfach der Community was zurückgeben, wenn die halt eben diese Fehler finden.
Ja, Eier, Bounty, ich habe Hunger.
Ich meine, vielleicht nur eine Sache, nur auf das anschließend, was der Enrico sagte mit dem Autofahren. Ja, also ich meine, das kommt ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also dass aus der Steckdose eine normierte Spannung rauskommt, das ist ja nicht, sag ich mal, im Stuhlkreis entstanden, sondern da gibt's ja dann, sag ich mal, es waren jetzt gerade Wahlen sozusagen, da gibt's ja dann die EU, die reguliert, wie, weiß ich nicht, der Durchmesser von der Pizza ist, um bei meiner Analogie zu bleiben. Aber da kommt eben dann auch sowas wie NIS2 oder DORA her, um jetzt nochmal, also ich bin heute der Buzzword-Beauftragte. Aber da geht's ja zum Beispiel auch dann teilweise um dann mich als Endverbraucher oder als Endnutzer von einer Software oder von einem Auto, weil ich steige ja ins Auto ein und will eben nicht, dass es auseinanderfällt oder dass das Lenkrad abfällt oder wenn ich jetzt mein Bankkonto irgendwo online bankingmäßig betreibe, dann soll das ja auch gewissen Regularien erfolgen und nicht irgendwie morgen passiert dann der Fall, dass ja, nö, ist nichts mehr drauf auf dem Konto, das gibt's nicht mehr. Ach so, das sind so Sachen, die macht man sich ja im Alltag gar nicht bewusst, aber da kommen eben so Regulatorien wie BAIT, also bankenaufsichtliche Anforderungen an die IT, das gibt's auch mit den Versicherungen. DORA ist dieser Digital Operational Resilience Act, ich muss es ablesen, sorry, das ist halt eben im Finanzsektor und sozusagen geht oder schließt teilweise auch die bestehenden Regularien mit ein, aber da geht es genau darum, wie kann man resiliente Systeme bauen und das ist ja eigentlich was mir als Endkunde dann eben nahe kommt oder dieser CRA, Cyber Resilience Act, ist auch was man momentan viel hört. Warum hört man die? Weil die werden jetzt so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden die wirklich konkret und man muss dann wirklich auch was tun. Und der CRA, da geht es eben eher um Geräte. Also wenn ich mir einen smarten Lautsprecher besorge, wie ist denn dort die Cybersicherheit? Oh Gott, so viel Cyber, ja. Aber dass ich ein gutes Produkt bekomme und der Lautsprecher vielleicht nicht unbedingt einfach die ganze Zeit zuhört, was ich mache oder irgendwie solche Dinge tut. Weiß nicht, ob man das damit irgendwie ausschließen kann, aber die Idee ist quasi, und das finde ich eigentlich ein schönes Momentum, dass man gemeinsam versucht, auf EU-Ebene und im besten Fall eigentlich weltweit, da irgendwie die Produkte einfach ein bisschen sicherer zu machen. Und wir wissen es alle, woran liegt es meistens, auch bei Test-Driven Development oder all den anderen Sachen, an Zeit. Also du musst irgendwen haben, der sich hinstellt und sagt, hey, nehmt euch bitte dafür die Zeit. Das ist dann immer auch eine Budgetfrage. Da muss vielleicht was beschafft werden. Da müssen Menschen Freiräume gegeben werden, das zu tun. Und im hektischen Arbeitsalltag, wo dann irgendwie ein Feature geliefert werden muss, ist eben dann doch die Softwarelieferkette nicht das, was am Ende direkten Impact auf das Feature hat, was sich der Kunde wünscht. Das hat es vielleicht 3 Tage später. Ist weitere Analogie, Feuermelder im Rechenzentrum. Wie oft hat es da gebrannt? Wenn es halt dann mal brennt, dann ist es halt nicht so schön. Deswegen kann man, glaube ich, nur appellieren. Und da finde ich es eigentlich dann wieder, kann man streiten über Regularien und so, aber da finde ich es dann wieder gut, weil oft das eben auch das Mittel ist, um vielleicht schon ein Budget zu erstellen oder jemandem die Zeit zu geben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, sich das anzuschauen. Ja.
Du hast eben gesagt, Banken, Versicherungen. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich als gerade frisches Startup, ob und von welchen Regularien ich eigentlich selbst betroffen bin? Gibt es da irgendwie eine gute Rule of Thumb oder irgendwelche Regeln, nach denen das geht?
Nee, ich glaube, da sollte man wirklich jemand fragen, der sich damit auskennt. Das hört sich jetzt blöd an. Das ist genau wie mit diese lizenzrechtlichen Fragen. Am Ende müssen das Rechtsberater ja, machen, weil die, das ist denen ihr Job sozusagen. Die machen das, die kennen vielleicht auch irgendwelche oder die haben die Informationen, die man da eben haben will, vielleicht irgendwelche Referenzfälle und so weiter und so fort. Das ist ein breites Feld, aber zum Beispiel, wir haben bei uns in der Firma auch so ein GRC, Governance, Risk und Compliance. Das sind genau die auch wir fragen. Also ich glaube, es ist wie immer gefährlich, dass man selber konkrete Schlüsse zieht und sagt, okay, das ist für mich in Ordnung, ohne jemanden zu fragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einliest. Da gibt es auch tonnenweise Material. Aber am Ende ist es wie immer, wenn man jemanden fragt, der es schon mal gemacht hat oder dessen Hauptjob das sozusagen ist, die helfen einem da. Aber meine Erfahrung auch mit einer Rechtsberatung ist, das ist immer ein diffiziles Thema. Da gibt es wie immer bei zum Beispiel Recht, Interpretationsspielraum, da wurde das dann mal irgendwie so interpretiert, da war es irgendwie dann nochmal ein bisschen anders da, deswegen muss man da, glaube ich, gucken, wie es im konkreten Fall aussieht, aber einfach jemand fragen, der sich damit auskennt quasi und aber trotzdem seine Hausaufgaben machen, weil am Ende wird auch so eine Rechtsberatung fragen, ja, wo ist denn der Lizenztext, was steht denn da drin? Und das ist dann schon meine Aufgabe als Techie, sozusagen die Sachen halt heranzuholen und eben mit meiner Stückliste vorbeizukommen. Ja.
Gerade bei Lizenzen ist das halt auch ein Riesenthema, wie viele Repos da draußen sind, die gar keine Lizenz halt pflegen. Das ist, finde ich, auch immer so eine Low-Hanging-Fruit und könnte auch mal ein Issue sein, den auch ihr bei Projekten, also auch ein Issue erstellen ist eine Open-Source-Contribution, kann man mal machen. Aber haben wir ja schon häufig oder habe ich häufig schon gesehen, dass halt Projekte da sind, die irgendwo mit genutzt werden oder Open-Source gesourced werden, einfach mal bei GitHub hochgeladen, aber gar keine Lizenz mit drin haben. Und das ist natürlich auch ein, darf ich eigentlich dann gar nicht nutzen. Muss ich trotzdem, also nicht nur eigentlich, sondern da kann ja Beliebiges passieren und ich bin auf jeden Fall haftbar. Ist aber trotzdem eben ein Thema, muss man sich mit beschäftigen, muss man mal durchgucken, kann man mal Bestandsaufnahme machen. Deswegen würde ich sagen, Christian, ich guck mal so in deine Richtung, wollen wir uns noch mehr am Thema Compliance und Richtlinien abarbeiten oder belassen wir es dabei und geben den Zuhörern einfach die Aufgabe, schaut doch mal, welche Branche ihr seid und recherchiert mal und schickt uns mal zu, wie vielen Regularien ihr betroffen sind, seid der Highscore, der kriegt am Ende irgendwas.
Das war jetzt eine rhetorische Frage. Ich wollte jetzt eigentlich noch 2 Stunden Compliance Deep Dive, die Compliance Machine Gun rausholen. Nee, also genau so anschauen. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal die Sachen, wo wir gesucht haben, weil wir sind genau auch in dieser Findungsphase oder Erarbeitungsphase. Und ich hätte nämlich auch gesagt, was wir vielleicht so zum Abrunden auch machen können, ist mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie man denn starten kann. Ja, also was wäre denn jetzt so eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, also verstanden, ich habe hier ein Container-Image, ja, können wir ja mal damit anfangen. Ich glaube, die Zuhörerschaft hat irgendwie so Container schon oft in der Hand. Weiß nicht, folg mal so in deine Richtung guckt. Ich glaube, du kennst da irgendwie 1, 2 Tools oder mindestens eins, gehe ich mal davon aus, wo man zum Beispiel starten kann, um auch mal so eine Stückliste sozusagen zu erstellen für sein Container-Image.
Ja, absolut. Hinsichtlich der Trivy ist zum Beispiel halt eine ganz gute Möglichkeit, da halt mal gegenzufahren und zu gucken, ob da was ist und wo da was ist. Ich glaube, das ist der einfachste Einstieg. Das kann man sich so installieren und dann einfach nutzen. Es ist dann auch tatsächlich eins, hier steht noch ein anderes mit CubeSec. Ich weiß nicht, ob es auch von Aqua ist, wo man da halt auch schon konkrete Security-Informationen über die Thematik und ich weiß gar nicht, Lizenzinformationen, puste das auch Lizenzinformationen raus?
Also bei Trivy oder Trivy bin ich immer wieder überrascht, dass, also ja. Ich in meinem Kopf denke ich so, nee, das kann das irgendwie nicht. Und dann gucke ich nochmal in die Doku und dann, ach, das kann es ja mittlerweile doch oder kann es doch. Also weil zum einen kann es, glaube ich, also dafür habe ich es oft genutzt, eben so von einem Container-Image die ganzen Betriebssystemen Pakete, Abhängigkeiten rauszulassen. Das exportiert auch als Zyklon DX. Also man kann da quasi so einen Schalter setzen, dann kommt eine Zyklon DX kompatible BOM raus. Die können, glaube ich, mittlerweile auch, sage ich mal, Manifeste scannen. Das ist da irgendwie auch drin. Ja. Und ich meine, dass Trivy mittlerweile, da bin ich aber nicht zu 100% sicher, aber doch schon relativ, dass die auch Software-Libraries da drin finden, wenn die das quasi auspacken. Ja, und das ist schon eigentlich zum Starten eine ganz schöne Sache, weil man irgendwie mal so einen Rundumschlag hat. Lizenzen müsste ich recherchieren. Also das, da bin ich jetzt gerade unsicher. Das habe ich mindestens, dafür habe ich es noch nicht benutzt, aber der Julian nickt. Also das zeigt auch Lizenzen.
Kann alles,
also
es kann
insofern
alles.
Probiert's aus.
Genau, das würde mir da noch also einfallen. Aber das ist halt ein Schnellstart. Also da kann man halt wirklich, also ich habe es immer nur im Container-Kontext halt mal im Hinterkopf gehabt, aber das macht halt offensichtlich ziemlich viel.
Ja.
Ja. Und manchmal reicht doch ein Tool. Das ist, man braucht nicht 15 Tools. Ne?
Und ich will ja auch nicht ein Tool haben, um danach mehr Fragen als Antworten zu haben, sondern es geht ja jetzt erstmal sozusagen um einen Startpunkt dann, also wo wir jetzt sozusagen gerade drüber sprechen. Und ich glaube, sich einfach mal anzugucken, dass man sagt, die Sachen, die von diesem Tool jetzt als ganz schlimm gewertet würden, mal die Top 3, die da irgendwie tiefrot sind, dass man halt für sein Projekt sagt, ich gucke mir das mal an, sei es, also was da tiefrot ist und steige da wirklich mal nach, weil Fun Fact, also ich persönlich habe auch schon so aus vertrauenswürdiger Quelle Material bezogen, die ich gescannt habe und die dann tiefrot waren, wo ich mir auch dachte, komisch, hat das denn keiner vorher geguckt? Aber wenn man dann jetzt sozusagen diesen Pfad hinabsteigt, sieht man dann doch, ja okay, betrifft mich jetzt nicht, ist aber rot. Genau das muss man aber individuell sozusagen rausfinden und dann nicht einfach sagen, okay, das ist irgendwie jetzt total unsicher, nur weil der Scanner da irgendwas gesagt hat, weil das ist halt auch nur ein Computer, der da irgendwie drauf rumguckt. Manchmal muss dann doch der Mensch damit reingucken. Nico, hast du irgendwie aus Richtung der Entwicklung irgendwie ein paar Tipps, wo du sagen würdest, da könnte man leicht mit loslegen?
Ja, also man ist ja oft eigentlich als Entwickler heutzutage schon auf einer Plattform wie GitHub, GitLab etc. unterwegs und die bieten auch mittlerweile sehr viele Sachen an, die man auch einfach kostenfrei nutzen kann, auch in den Community Editions. Das ist ein super Startpunkt, um da zu starten. Ich finde es nur immer schwierig, sich dann auf sowas zu verlassen. Also da würde ich halt das in der Tat anders sehen und würde sagen, man kann damit anfangen, man kann erstmal so ein bisschen warm werden, ne, die Füße in den Sand stecken und gucken, ist es heiß oder was muss man noch tun, und sich dann wirklich Gedanken machen. Und dann ist wirklich eben so sowas wie OWASP eine super Anlaufstelle, um das Thema dann dahinter auch zu verstehen.
Ja, cool. Ja, und ich glaube, da gibt es auch dann viel Potenzial für Hersteller oder auch andere Firmen, die sowas dann auch als Dienst anbieten. Also als Dienst anbieten. Das ist ja wie, so Virenscanner kann man jetzt auch drüber streiten, aber am Ende sind es eben die Hersteller, die ihren Mitarbeitenden genau die Zeit geben, GitHub-Repos durchzugucken, sich da irgendwo Lücken zu finden und so weiter. Und ich glaube, das ist dann schon was, wo man sagen kann, wenn ich das selber nicht mache, ja, also wenn ich selber diese Position nicht begleite, dann kaufe ich mir das Wissen eventuell ein und bezahle halt, sage ich mal, Sicherheitsforscher, die mir dann sagen, in der und der Version ist das in Ordnung oder die mir zumindest aufbereiten. Und das ist ja oft nicht der Fall. Also ich kriege irgendwie raus, da ist eine Lücke, es gibt vielleicht auch ein Patch. Aber dann muss ich mich doch selber durchsuchen, was denn die ganz konkrete Lücke ist. Und wenn es dann vielleicht jemanden gibt, der mir sagt, also das betrifft dich, wenn das und das der Fall ist, das kannst du da und da prüfen. Wenn mir die Arbeit schon abgenommen wird, ist es ja auch gut. Und das ist dann eben auch eine nächste Stufe, die man gehen kann. Aber was wie immer nicht geht, ist, dass ich einfach nur Geld oder einen Hersteller drauf werfe und alle Probleme sind gelöst, sondern man muss damit anfangen. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, um das wirklich gut zu machen, kann sich aber dann eben auch gegen Einwurf von Münzen da irgendwie Unterstützung holen und bleibt eben trotzdem in dem Kontext aktiv. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine schöne Sache. Ja.
Eine Sache, die ich super finde, ist, und die ist mega low-hanging eigentlich, nutzt ihr eigentlich alle den Dependabot?
Kommt das Projekt drauf an, aber ja, wir haben es eingeführt in den meisten Projekten, dass wir den nutzen.
Ja, genau. Also wer das nicht kennt, einfach mal Dependabot raussuchen. Ich weiß gar nicht, wer die Organisation dahinter ist, die das mal gebaut hat. Ihr gebt dem auf euer Repository Zugriff und es ist halt ein Bot, der guckt immer mal wieder, was habt ihr für Dependencies, und das Praktische ist, wenn ihr das wollt, macht er direkt einen Pull-Request beziehungsweise einen Merge-Request auf, sagt euch, was daran jetzt irgendwie doof ist, was da vielleicht halt kam, und selbst wenn man das jetzt nicht automatisch dann halt macht, ist trotzdem immer mal eine schöne Sache, mal drauf zu gucken und zu sagen, was würde denn der Bot sagen, was ich updaten kann, und so ein kleiner Reminder zumindest auch mit drin. Ja.
Ja, aber da muss man halt auch wieder aufpassen.
Ja, total.
Weil dann ist die Gefahr, ja, dann updaten wir immer auf die neueste Version, natürlich, klar. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, immer auf die komplett neueste Version bei Release zu updaten. Also es gibt da so eine groben Daumenregel, dass man so, ich glaube 2,7 Versionen, das ist halt irgendwie ausgerechnet, 2,7 Versionen hinter der originalen Version oder der neuesten Version sein sollte, um wirklich die sicherste Variante zu haben. Aber da geht's halt auch wieder darum, man muss sich damit beschäftigen. Ne? Man kann sich zwar explizit nur mit seinen richtigen Dependencies kümmern, ne? Also transitive, da kann man halt nur Issues öffnen und kann sagen, so update mal das, ich glaube, da ist ein Sicherheitsrisiko drin. Aber es geht halt wirklich darum, sich nicht immer auf alles zu verlassen, die Tools nutzen, aber auch als Tools zu verstehen und eben nicht als Lösung, ich habe kein Problem mehr.
Ist das wiederum eine Antwort, die auch unterschiedlich ist, je nachdem, wie hoch oder niedrig meine Test-Coverage ist?
Das kannst du gut miteinander vergleichen. Absolut.
Also ich meine, dass man halt deutlich konservativer gegenüber von ich gehe auf Latest ist, wenn ich eine Test-Coverage von 99% habe versus 5.
Ja, absolut. Also das merkst du auch ganz, also bei diesen klassisch konservativen Unternehmen merkt man halt auch, dass da eine andere Einstellung ist als bei den Startups und bei den Leuten, die sagen, ja, wir springen auf jeden Hype. Absolut, absolut. Mhm. Ne? Also 100% Test-Coverage zu haben, klingt jetzt erstmal toll, aber das ist halt auch sehr, sehr kostenintensiv. Ne? Und dann, es ist besser, erstmal die 80% zu machen, allgemein, bei allem.
Ja.
Und dann versuchen, so nah wie möglich auf die 100 zu gehen, aber halt eben nicht mit den 100 anzufangen.
Onkel Bob sagt 100.
Und was dann ja noch kommt, also was ich mich eben noch gefragt habe, ist, ihr habt ja diesen lustigen Standard für die S-Bahn da erwähnt, habe ich schon wieder vergessen. Was ich mich gefragt habe, ist, bietet dieser Standard mir auch die Möglichkeit einer Stellungnahme? Also, weil ich denke mir halt, ich habe halt, keine Ahnung, 150 Dependencies mit Issues in NPM drin, hab die aber jetzt alle gecheckt und gesagt, hier, ja, hier so und so machen wir gar nicht, Log4j interessant, aber auf die Art und Weise loggen wir gar nicht, da haben wir folgenden Mechanismus gegen, also dass man entweder direkt in der SBOM oder im Release Stellungnahmen dazu schreiben kann als Qualitätsmerkmal, dass man sich auch wirklich mit den Issues, die es zu dem Zeitpunkt mindestens gibt, beschäftigt und dann sagt, ja, können wir whitelisten, weil?
Also die S-Bomb enthält selbst ja erstmal nicht die Vulnerabilities, also sagt jetzt nicht, das ist gefährlich oder das ist ungefährlich, sondern nur die Liste an enthaltenen Dependencies und Komponenten. Das heißt, die Stellungnahme dazu, ob man das jetzt trotzdem nutzen möchte oder nicht, würde dann eher in irgendein Tool, also müsste man sich entweder selber organisieren, das zu listen oder halt ein Tool zu nutzen, was einem dann sagt, ja, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich und dann zu sagen, ja, das benutze ich trotzdem.
Ja. Weicht natürlich auch zeitlich wiederum ab, aber ich kann mir vorstellen, gerade zum Release-Zeitpunkt, wenn man halt weiß, da ist was drin, was rot ist, dann ist das natürlich, ja, kann man vielleicht auch etwas dafür tun, um die Nutzenden da etwas zu beruhigen, wenn man es halt in der Tiefe bewerten kann. Andererseits, glaube ich, setzt du dich damit wieder auf der anderen Seite in die Nesseln, wenn dann doch was ist.
Also wobei das ja passiert, also wenn ihr das schon mal mitbekommt, also Log4j war ja ein gutes Beispiel, da ist es ja dann so, dass dann auch Hersteller publishen, hey, falls ihr unsere S-Bomb scannt, also Red Hat oder sowas, die liefern das ja quasi auch mal mit, müssen das ja mitliefern und das wird rot, dann keine Angst, betrifft uns nicht, weil, oder Vorsicht, bitte patchen, da kommt irgendwas. Das machen ja die Hersteller und es gibt auch, da bin ich jetzt nicht so tief im Thema, aber es gibt dafür auch ein Standard oder ein Format, wie man sozusagen diese Vulnerability-Daten anreichern kann, sozusagen, oder so ein Austauschformat, da hängt auch das BSI und sowas mit drin. Ich hatte es mir irgendwie vor einer Zeit mal angeguckt und das ist quasi so die Idee, dass man sagt, zu einer Vulnerability fasst man eigentlich alles, was es da so gibt, zusammen, also was dann eine SUSE, eine Red Hat, wer auch immer irgendwie sagt, damit man das an zentraler Stelle irgendwie rausfinden kann. Aber wie es der Julian gesagt hat, die S-Bomb soll oder will das Problem gar nicht lösen. Die will eigentlich nur die Liste machen. Vielleicht noch ein interessanter Fact zu diesem Zyklon TX. Es lohnt sich wirklich da reinzugucken, weil die machen nicht nur S-Bomb, da gibt es auch eine SaaS-Bomb, also Software as a Service Bill of Material. Also sprich, welche habe ich irgendwie einen Payment-Provider oder sowas in meiner Software drin, der irgendwie vielleicht auch ein Thema hat, ja? Oder Machine Learning Bill of Material, also welche ML-Modelle sind denn irgendwo in meiner Software drin und haben die vielleicht ein Problem, weil die irgendwie immer viel zu nette Antworten geben und das will ich gar nicht, ja? Also das sind alles, also Komponenten muss man wirklich breit betrachten. Deswegen da nochmal sozusagen der Call to Action. Merkt euch mal dieses Zyklon oder Cyclone DX, weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, und guckt da mal rein, weil die Lieferkette ist echt ein Rabbit Hole.
Ja, ich glaube, das bringt uns dann auch ans Ende dieser Episode. Feedback könnt ihr uns gerne da lassen unter podcast@sva.de oder ihr geht unter focus und devops.podigy.io, schreibt uns da was in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, wie es bei euch aussieht. Also ist das ein Thema? Habt ihr euch dem schon gewidmet? Habt ihr da vielleicht auch die ein oder andere Anekdote? Das könnt ihr uns gerne zuschicken. Ja, Volkmar, dann, ich glaube, das nächste Mal, jetzt, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, wir sind im Juni, es gab da so ein Projekt, was 10 Jahre alt geworden ist. Ich glaube, das könnte eins der nächsten Themen sein, dem wir uns auf jeden Fall so irgendwann nochmal dieses Jahr widmen müssen.
Mal gucken, ich muss gerade überlegen. Tatsächlich, ist das schon so lange her jetzt wieder? Ja. Krass, ja. Da müssen wir ran, ja. Da müssen wir noch ein bisschen Geburtstagsfeier. Ich glaube, wir haben es auch irgendwo in irgendeiner Folge sogar schon angekündigt, dass wir da eine große Party springen lassen, ja. Wir kommen damit um die Ecke. Ja, ansonsten sind wir so weit durch. Vielen Dank für die vielen Informationen. Ich habe mir jetzt hier gleich Cyclone DX zur Seite gelegt. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Da habe ich erstmal was zu tun. Bis um 10. Ja, macht's gut.
Bis dann. Ciao.